Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Dreißig Jahre nach dem Völkermord in Ruanda, unser Schwerpunkt in diesem Auslandsmagazin. Wir fragen nach der Rolle Deutschlands und Frankreichs damals und berichten, wie Opfer- und Täterfamilien heute in Ruanda miteinander leben. Außerdem in dieser Sendung nach der Massenentlastung von Staatsbediensteten. Wohin steuert Argentinien? Und Zwangsumsiedlungen am Touristen-Hotspot Angkor Wat in Kambodscha. Einen harten Sparkurs hatte Argentiniens neuer Staatspräsident Javier Milei im Wahlkampf versprochen und seit 5 Monaten verkündet der selbsterklärte Anarchokapitalist nun eine staatliche Sparmaßnahme nach der anderen. Ganz im Sinne seiner berühmt gewordenen Worte: Es ist leider kein Geld mehr da.
Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
Javier Milei bei seiner Vereidigung als neuer argentinischer Staatspräsident vor 5 Monaten. Zu seinem Ziel, den so wörtlich aufgeblähten öffentlichen Sektor zu entschlacken, gehört auch die jüngste Entlassungswelle von 15.000 Menschen im öffentlichen Dienst. Kurz vor Ostern angekündigt und mittlerweile umgesetzt. In der Hauptstadt Buenos Aires gab es dagegen in dieser Woche massiven Protest. Anne Herberg ist unsere Korrespondentin für Argentinien. Sie habe ich vor dieser Sendung nach den Hintergründen dieser Entlassungswelle gefragt.
Also es ist buchstäblich tatsächlich so gewesen, dass die Leute auf die Straße gesetzt worden sind, beziehungsweise gar nicht zu ihrem Arbeitsplatz kamen. Die Mitteilung, die kam ja am Mittwoch vor Ostern. Es ging um befristete Verträge, die eben nicht verlängert werden. Und die Wirkung trat dann sozusagen zum Ostermontag ein. In Argentinien war da noch ein Feiertag, aber als die Leute dann am Mittwoch zurückkamen auf ihre Arbeitsplätze, konnten die sich teilweise am Computer nicht mehr einloggen. Also es gab auch gar keine Mitteilung oft. Die Gewerkschaft hat gesagt, es war wirklich total willkürlich und so klang es auch. Da seien Menschen drunter gewesen, die schon seit 20 Jahren für den Staat gearbeitet haben, die auch wichtige Aufgaben da übernommen haben, beispielsweise in Sozialprogrammen gearbeitet haben, die ja gerade in dieser Krise jetzt so besonders wichtig sind und die eben auch betroffen sind. Und es waren ja nicht die einzigen, sondern es gab schon in den ersten 2 Monaten von Milei wurden etwa 9.000 Leute entlassen. Also wir sprechen jetzt von 25.000 Jobs, die weggefallen sind. Und das gehört ja auch zur Ideologie dahinter. Für Milei ist ja der Staat das Problem, die Auflösung des Staates sein Ziel.
Sie sagen, für Milei ist der Staat das Problem. Er hat ja auch bereits eine Reihe von Subventionen gekürzt für Strom, Wasser, Gas und den öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel. Welche konkreten Folgen haben diese Kürzungen für das Staatswesen, für die Gesellschaft bislang gehabt?
Also es ist so, wenn man ins Detail geht, bestimmte Kürzungen sind noch in progress, also das ist noch nicht umgesetzt, gerade was beispielsweise Stromsubventionen angeht oder Gassubventionen, weil da auch ein bürokratischer Prozess dahinter steckt. Also er kann das tatsächlich nicht von oben einfach alleine beschließen. Das muss demokratisch bestimmt werden. Aber es ist ganz klar so, dass ja jetzt schon sehr viel der Rotstift angesetzt worden ist und gerade auch im Nahverkehr etc. Und das schlägt sich im Endeffekt auch auf die Armutszahlen nieder. Also die sind ja sehr, sehr brutal angestiegen in Argentinien. Sie waren ja vorher schon sehr, sehr hoch. Wir reden vorher schon von etwa 40% der Menschen, die als arm galten in Argentinien. Jetzt sind es fast 60%. Das ist das, was man eben auch im Straßenbild sieht. Das ist, was man in den Supermärkten sieht. Das ist, was man von den Leuten hört. Die Schlangen an den Suppenküchen werden länger. Die Leute haben wirklich immer mehr Probleme, ans Monatsende zu kommen. Und wir haben eine Inflation mittlerweile, die höchste der Welt, von mehr als 270%.
Der libertäre Ökonom und Politiker mutet also den Menschen in Argentinien viel zu, hatte das aber auch, muss man sagen, im Wahlkampf angekündigt. Lässt sich so etwas wie ein Energieschub dennoch spüren in Argentinien, den diese Reformen ja am Ende anstoßen sollten?
Ja, also es ist tatsächlich so, er trat ja mit der Kettensäge auf, wortwörtlich. Und diese Metapher, die legt er ja auch an. Ich habe von den vielen Kürzungen gesprochen. Was manche Beobachter erstaunt, andere wiederum sagt, nee, genau damit haben wir gerechnet, ist, dass eben die Zustimmungswerte von Milei nicht merklich eingebrochen sind. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Umfragen. Wie das dann tatsächlich die Realität widerspiegelt oder nicht, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Leute, die ihn gewählt haben, halten ihm weiter die Stange. Was passiert ist, die Polarisierung ist noch größer geworden. Also wirklich, er hat, glaube ich, auch gar nicht zum Ziel gehabt, als Präsident aller zu werden, sondern die ihn nicht gewählt haben, ich glaube, die lehnen ihn noch mehr ab. Und die hinter ihm stehen, die halten das wirklich aus und sagen, ja, er hat das so gesagt, wir glauben an diesen Plan, wir müssen den Gürtel enger schnallen und dann wird es am Ende des Tunnels sozusagen ein Licht gehen und Argentinien besser gehen und es wird ein Aufschwung kommen. Von diesem Aufschwung ist zumindest in den Taschen der Menschen und in der realen Wirtschaft noch nichts zu spüren. Und man fragt sich eben auch von außen, viele Beobachter, wie weit geht die Geduld der Menschen? Wie lange machen sie das noch mit? Wie viel Zeit hat er noch, bis sich wirklich in der realen Wirtschaft eine Besserung zeigt? Und bisher ist wirklich das Ergebnis, die Menschen haben weniger Geld und die reale Wirtschaft ist extrem eingebrochen.
Sie haben gerade bei der Umsetzung der Reformen von Work in Progress gesprochen. Ein dickes Gesetzespaket Milleis zur Deregulierung wird ja im Kongress blockiert. Wie weit kann der Präsident überhaupt noch durchregieren?
Ja, er kann eben nicht durchregieren, weil er keine Mehrheiten im Kongress hat. Da hat er wirklich auch selbst mit seinen Verbündeten, das ist ja vor allem die rechte Pro-Partei um den Ex-Präsident Macri, auch mit denen zusammen hat er nicht die notwendige Allianz, um eben Dinge durchzubekommen. Und das hat sich ganz stark gezeigt bei diesem sogenannten Omnibus-Gesetz, das so genannt wurde, weil es so viele Maßnahmen innerhalb eines Gesetzes auf einmal durchbringen wollte. Damit ist er gescheitert. Das Gesetz ist mittlerweile auch von ihm zurückgenommen. Es heißt jetzt, er will Teile davon wieder einbringen. Eine zweite Reformgeschichte war sein Notstandsdekret, das vom Senat zurückgewiesen wurde. Da muss jetzt noch gucken, wie das Abgeordnetenhaus dazu steht. Aber diese politischen Prozesse, da hat er eben ein großes Problem, die durchzubekommen.
Die Armut, sagen Sie, hat sich in Argentinien bislang noch nicht spürbar reduziert. Im Gegenteil, sie wächst weiter. Hilft ihm denn die radikale Reformkur, wenn man mal auf seine Außenpolitik schaut? Wird das in den vergangenen Jahren ja regelmäßig vom Staatsbankrott bedrohte Land ja bei seinen Geldgebern im Ausland jetzt glaubwürdiger? Kann er da punkten?
Ich glaube, es gibt seit langem keinen Präsidenten aus Argentinien, der mit so viel Interesse aus dem Ausland beobachtet wird. Das sieht man ja auch bei uns in Deutschland. Es gibt auch eine große Hoffnung, die mit ihm verbunden ist, weil man sagt, er ist so anders und so radikal. Vielleicht schafft er es jetzt wirklich, also jemand wie er, dieses Dauerkrisenland, Sie haben es ja genannt, mal irgendwie auf eine andere Spur zu bringen. Allerdings gibt es im Ausland auch eine Skepsis, muss man sagen. Also man hat auf der einen Seite eine große Hoffnung, denn es gibt auch Indikatoren, die zum Beispiel sagen, oh, bestimmte Dinge haben sich verbessert. Beispielsweise, er hat das zum ersten Mal geschafft, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Es gibt aber auch einen anderen positiven Indikator, beispielsweise, dass der Wechselkurs zum Dollar, dass der relativ stabil geblieben ist. Das wird auch als etwas sehr Positives gewertet. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Internationale Währungsfonds, nach wie vor der wichtigste und einzige Geldgeber Argentiniens, gesagt hat, wir unterstützen das, aber die Art dieses Sparprogramms muss sozialverträglicher gestaltet werden, weil auch da die Sorge ist, wie lang reicht die Geduld der Menschen noch, das mitzutragen.
In Argentinien mutet Staatspräsident Javier Milei der Bevölkerung ein massives Sparprogramm zu. Einschätzungen über die Folgen waren das von Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg. An diesem Sonntag jährt sich der Beginn des Völkermordes in Ruanda zum 30. Mal. Ab Anfang April 1994 ermordeten extremistische Hutus innerhalb eines Vierteljahres rund 800.000 Tutsis und gemäßigte Hutus. Die Historiker wissen heute, dass dieser Völkermord keine spontane Gewalteruption war, sondern akribisch geplant wurde. Eine Mitverantwortung für die vielen Opfer tragen auch die Europäer, die sogar Soldaten in die Region entsandt hatten. Am Sonntag wird der französische Staatspräsident ein Video veröffentlichen, in dem er feststellen wird, dass Frankreich mit seinen westlichen und afrikanischen Verbündeten den Völkermord hätte stoppen können. Doch der Wille dazu fehlte, so Macron. Schon vor 3 Jahren hatte der Franzose in Ruandas Hauptstadt Kigali beklagt, dass Paris damals ein völkermordendes Regime unterstützt habe.
La France n'a pas compris que en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire.
Emmanuel Macron im Mai 2021 in Kigali, der Hauptstadt Ruandas. Aber auch deutsche Diplomaten hatten frühzeitig Kenntnisse über Massaker. Eine Aufarbeitung der deutschen Rolle ist bislang gleichwohl ausgeblieben. Sabine Wachs über offene deutsche und französische Fragen und die Suche nach Antworten im Herzen Afrikas.
Ruanda im Januar 2024. Zusammen mit Eric Nsabimana fahre ich in die Hügel von Bisesero. Wir fahren vorbei an terrassenförmig angelegten Feldern und Bananenplantagen, an kleineren Ortschaften, an deren Rand fast immer Gedenkstätten für die Opfer des Völkermordes stehen. Von April bis Ende Juni 1994 versteckt sich Eric Nsabimana in diesen Wäldern im Westen Ruandas, oberhalb des großen Kivusees. So überlebt er den Völkermord. Als das Morden am 7. April in Kigali begann, erzählt er mir, haben sich Tutsi hier zusammengeschlossen. 60.000, eine Art Resistance, sagt er. Einen Monat konnten sie sich irgendwie verteidigen. Sie warfen Steine, schossen mit Speeren. Und dann kamen andere Hutu-Milizen mit Gewehren und Granaten. In 2 Tagen, sagten Nsabimana, töteten sie 40.000 Menschen. Während er ums Überleben kämpft und der Völkermord in Ruanda tobt, schaut die internationale Gemeinschaft weg. Schon vor dem Genozid 1994 gab es Massaker an Tutsi. Zeitzeugen sagen, es war klar, dass sich etwas anbahnte.
Hier, das sind dokumentarische Fotos von richtig großem Wert, das sind die Inherahamwe, die Milizen.
Der evangelische Pfarrer Jörg Zimmermann blättert in seinem Büro in Neuss durch Fotoalben. Von 1991 bis kurz nach Beginn des Völkermordes leitete er ein Sozialzentrum der Vereinten Evangelischen Mission Wuppertal in Ruandas Hauptstadt Kigali.
Wir hatten alle was gegen die Inherahamwe. Wir wussten, das sind Rassisten, also die bringen die Tutsi um und so. Das war allen klar. Das war eindeutig.
Die deutsche Botschaft scheint das nicht zu begreifen, bezeichnet die Interahamwe-Milizen, die später maßgeblich am Völkermord beteiligt sind, lediglich als jugendliche Parteianhänger. Das belegen Akten des Auswärtigen Amtes, die ich teils mit einer Sondergenehmigung einsehen konnte. Da finde ich noch mehr. Etwa einen Bericht eines Menschenrechtsbündnisses aus dem Jahr 1993. Der spricht schon damals von einem Völkermord. Die deutsche Botschaft in Kigali reagiert auf diesen Bericht, schreibt an das Auswärtige Amt:
Die pauschalen Vorwürfe Völkermord und Kriegsverbrechen könnten sich auf die an den Tutsi verübten Gewalttaten beziehen. In dem im Wort Völkermord implizierten Ausmaß, nämlich in der Vernichtung eines ganzen Volkes, liegen die an der Ethnie der Tutsi verübten Verbrechen ganz sicher nicht.
52.000 Tutsi sterben allein in Bisesero. Dorthin schickt Frankreich, das enge Beziehungen zum ruandischen Regime hat, Ende Juni 1994 Soldaten unter UN-Mandat. Die sollen helfen, den Völkermord zu beenden. Das aber tun sie nicht, sagt Eric Nsabimana. Er stoppt unseren Jeep und zeigt auf ein Waldstück.
Ich habe mich unter diesem Baum versteckt und ich habe sie hier langfahren sehen. Ich dachte mir, endlich, da kommt französisches Militär. Also bin ich hin, ich habe um Hilfe gerufen. Sie haben gesagt, sie könnten uns jetzt nicht helfen. Sie seien nicht dafür gerüstet. Sie kämen in 2 bis 3 Tagen zurück. Dann sind sie umgedreht und gefahren.
2005 erstatten Eric Nsabimana und andere Überlebende Anzeige gegen französische Generäle. Ihr Vorwurf: Beihilfe zum Genozid. Maximal unterlassene Hilfeleistung, sagt das Militär. Das Verfahren läuft immer noch, wird voraussichtlich bald eingestellt. In Deutschland liegen die Dinge anders. Niemand wirft der damaligen Bundesregierung vor, das Genozidregime aktiv unterstützt zu haben. Allerdings hätte Deutschland als einer der größten Geldgeber der Entwicklungshilfe reagieren können, sagt Anton Peetz. Er ist Politikwissenschaftler und hat sich mit der deutschen Rolle im Völkermord beschäftigt.
Andere Staaten, zum Beispiel Kanada, haben ihr Entwicklungszusammenarbeitsbudget ab 1992 tatsächlich gekürzt. Und in diesem Fall Deutschland haben wir eben Ausbleiben von Initiativen.
Bewusstes Schweigen, Desinteresse, auf jeden Fall Untätigkeit und bis heute keine unabhängige Aufarbeitung. 30 Jahre nach dem Völkermord gegen die Tutsi in Ruanda ist die Rolle Deutschlands nämlich nur ansatzweise erforscht, während Menschen wie Pfarrer Jörg Zimmermann, die damals vor Ort waren, ihre eigene Rolle und Position immer wieder hinterfragen.
Jetzt würde ich sagen, wir hätten viel früher viel lauter schreien müssen und viel zielgerichteter gegenüber den einen oder den anderen Einrichtungen, gerade im diplomatischen Deutschland. Ja, das wäre nötig gewesen und das haben wir auch ein Stück weit vermissen lassen, jawohl.
Die politische Verantwortung der Europäer am Völkermord in Ruanda. Sabine Wachs hat in Zentralafrika recherchiert. Was Deutschland aus dem Genozid in Ruanda gelernt hat, ist auch Thema eines Features, das Sie in der DLF-Audiothek-App abrufen können. Während in Europa die Aufarbeitung des Völkermordes in Ruanda vor allem Politiker beschäftigt, ist die Frage in Ruanda eine des täglichen Zusammenlebens. Täter- und Opferfamilien leben hier Tür an Tür. Unsere Korrespondentin Antje Diekanz hat drei Nachbarinnen besucht, die heute füreinander da sind, obwohl der Vater einer Frau vor 30 Jahren von der Hutu-Miliz getötet wurde. Der Täter damals, der Ehemann der Nachbarin. Auch der Mann der anderen Nachbarin gehörte zur Miliz. Doch die drei Frauen haben im Laufe der Zeit es geschafft, ein neues Miteinander zu finden.
Drei Frauen sitzen sich auf Plüschsesseln in einem einfachen Wohnzimmer gegenüber. Es ist das Zuhause von Monique Mukamineger. Sie hält einen goldenen Bilderrahmen mit 7 zum Teil schon verblichenen Fotos in der Hand.
Papa. Mami.
Das sind mein Vater und meine Mutter. Dann meine Geschwister bis zur Jüngsten, die 11 Jahre alt war. Es sind noch mehr gestorben, aber wir haben nicht von allen Bilder gefunden.
Monique Mukamineger ist Tutsi. Während des Völkermordes 1994 in Ruanda ist fast ihre gesamte Familie ausgelöscht worden. Nur sie und eine Schwester überlebten.
Es ist hart, mit dem Verlust fertig zu werden. Irgendwie muss es weitergehen, aber es war schrecklich.
Die beiden anderen Frauen in ihrem Wohnzimmer sind Nachbarinnen und Hutu. Ihre Ehemänner gehörten damals zu der Miliz, die mordend und plündernd durch Ruanda zog. Noch schlimmer, der Mann einer der Frauen war es, der den Vater tötete. Dafür kam er ins Gefängnis, wo er starb. Doch die Nachbarin Vivian Mukasisa trägt noch immer an seiner Schuld.
Ich habe um Vergebung gebeten. Schließlich müssen wir weiter Tür an Tür zusammenleben.
Rückblick. Vor etwa 10 Jahren trafen sich die Frauen am kleinen Stall neben dem Haus von Monique Mukamineger. Eine Kuh und ein Kalb kauten hier friedlich etwas Stroh. Den jungen Bullen hatte die dritte Nachbarin mitgebracht, als Entschädigung.
Mein Mann hatte von Moniques Eltern ein hübsches Kalb gestohlen. Das wollte ich wieder gut machen. Darum habe ich Monique diesen Bullen als Ersatz gegeben.
Die Versöhnung zwischen Monique Mukamineger und der Frau des Mörders war nicht so einfach. Auch damals saßen sie im Wohnzimmer. Aus der Ferne dudelte ein Radio mit Kirchenmusik. Vivian Mukasisa nahm all ihren Mut zusammen und fragte, ob Monique ihr verzeihen könne. Die Antwort kam sofort.
Ich habe dir voll und ganz vergeben. Auch wenn dein Mann der Täter war, ist es ja nicht deine Schuld. Zwischen uns steht nichts mehr.
Ich bin froh.
Beide lagen sich in den Armen. Heute, ein Jahrzehnt später, ist aus den Frauen eine Art Schicksalsgemeinschaft geworden. Alle drei sind über 60 Jahre alt. Die ersten Gebrechen plagen sie. Monique Mukabeneger meint, jetzt sei die Zeit gekommen, sich gegenseitig zu unterstützen. Die Taten der Männer stünden nicht mehr zwischen ihnen.
Wenn eine krank ist, kann sie die anderen anrufen. Wir haben alle Mobiltelefone, dann helfen wir uns. In unserem Alter ist es gut, Beistand zu haben.
Die Taten der Männer stehen nicht mehr zwischen ihnen. Monique Mukabeneger meint, das sei wichtig für ihren Seelenfrieden.
Vergebung befreit dich. Es war eine lange und schwere Reise, es so weit zu bringen. Aber jetzt können wir zusammen nach vorne schauen.
Vergessen werden alle drei nicht, was vor 30 Jahren geschah. Aber die Vergangenheit soll nicht mehr bestimmen, wie sie weiter miteinander leben.
Dreißig Jahre nach dem Völkermord in Ruanda leben Opfer- und Täterfamilien längst wieder Tür an Tür. Antje Diekans über Vergebung ohne Vergessen in Ruanda. Die Tempelanlage Angkor Wat hat einen in der ganzen Welt wohlklingenden Namen. Angkor Wat, was übersetzt die Stadt der Tempel heißt, ist Nationalsymbol Kambodschas und gehört zu den beliebtesten Zielen von Touristen auf einer Südostasien-Tour. Die Menschen von Angkor, die ganz in der Nähe des Weltkulturerbes wohnen, leben von dieser Anziehungskraft der Tempel. Doch die kambodschanischen Behörden wollen nun mehr als 10.000 Familien gegen ihren Willen umsiedeln. Die Regierung hat dafür als Ersatz eine Satellitenstadt geplant, die derzeit aus dem Boden gestampft wird. 45 Minuten Fahrzeit von Angkor entfernt. Doch viele Menschen, berichtet Christiane Justus, wollen nicht weg aus Angkor und kämpfen fürs Bleiben.
Wenn Unsinat ihren Kiosk öffnet und das Wellblechtor nach oben schiebt, fragt sie sich, wie lange sie hier wohl noch verkaufen kann. Sie macht sich große Sorgen, denn sie soll weg von hier. Der Laden auch und ihre drei Kinder. Die Behörden wollen, dass sie umziehen, erzählt sie weinend. Die Männer sind schon mehrmals hier gewesen und sie sagen, ich muss gehen. Und sie drohen mir. Ich kann kaum noch schlafen. Aber ich habe mich entschieden, ich werde hier bleiben, solange es geht. Sie kämpft für ihr Zuhause, denn hier, wo die Touristen sind, hat sie ein gutes Einkommen. Der Verkauf von Snacks und Getränken reicht, um die Ausbildung der Kinder zu finanzieren, damit es ihnen irgendwann besser geht. Der Tourismus bei den Tempelanlagen von Angkor Wat ist für sie, wie für viele Nachbarn, die Lebensgrundlage. Sie wohnen in einer Siedlung im weitläufigen Tempelareal. Auf 200 Quadratkilometern befinden sich mehrere hundert Tempel. Tausende Besucher aus aller Welt spazieren täglich durch das von der UNESCO ausgezeichnete Weltkulturerbe. Zum Sonnenaufgang herrscht eine besonders magische Atmosphäre. Die Plätze mit der besten Sicht auf den Haupttempel in der Morgenröte sind heiß begehrt. Die Einheimischen leben hier mittendrin seit Generationen. Für einen Touristen aus Norwegen ist genau das das Besondere.
Die Atmosphäre ist großartig,
erzählt ein junger Norweger.
Ich finde es auch toll mit den Einheimischen hier. Die sind so freundlich. Alle. Und erklären uns total viel hier, auch bei der Taxifahrt. Eine super Erfahrung.
Eine Mexikanerin ist ebenfalls begeistert. Es ist schön hier mit den vielen Touristen, alle so entspannt. Und die Einheimischen sind wirklich sehr nett hier. Aber es soll sich einiges ändern. 25 Kilometer entfernt von Angkor Wat wird eine neue Stadt aus dem Boden gestampft. Sie heißt Runta Ek. Die Regierung Kambodschas will, dass 10.000 Familien ihre Heimat bei den Tempelanlagen verlassen und in diese wachsende Baustelle ziehen. Anfangs gab es noch nicht mal Wasser und Strom hier. Yongke ist hier seit einem Jahr. Sie hatte den Druck der Behörden nicht mehr ausgehalten. Mit ihrem Mann wohnte sie vorher in Angkor. Dort arbeitete er als Tagelöhner. Es gab keinen Grund, wegzuziehen. Außer die Drohungen, dass es ihnen sonst in Zukunft viel schlechter gehen würde. Hier in der Kunststadt ein neues Leben aufzubauen, scheint für die Familie unmöglich. Sie probieren es mit einem Gemüsestand.
Die Stadt hier ist völlig anders. Hier ist nichts. In Angkor konnte ich auch ohne Geld gut überleben. Ich habe im Wald Kräuter und Insekten gesammelt und verkauft. Jetzt muss ich Gemüse einkaufen und bleibe auf den Kosten sitzen. Heute sind die einzigen Kunden die neuen Nachbarn, denen es selbst an Geld fehlt. Keiner von ihnen ist glücklich hier in Runtereck. Und täglich nach Angkor zurückzufahren, um besser zu verdienen, das kann sich wegen der Spritpreise niemand leisten. Die Umgesiedelten sind nun auf die monatlich gezahlte staatliche Unterstützung von $125 angewiesen. Früher hatten sie ein eigenes, höheres Einkommen. Früher. Da, wo ihre Häuser standen, sind heute nur noch die Grundrisse zu sehen. Reste der Grundmauern, eine Kloschüssel, ein paar Flipflop-Schlappen. Ansonsten alles weg. Was die Regierung mit diesem freigeschaffenen Land in der Nähe der Tempel vorhat, ist nicht bekannt. Es gibt Gerüchte über Hotelanlagen, einen Freizeitpark, aber der Sprecher der zuständigen Behörde Longkhusal erklärt, dass das alles eine Entwicklungsmaßnahme sei zum Vorteil der Einheimischen. Die Familien zögen freiwillig um.
You see, this is not punishment. This is providing opportunities.
Das ist keine Bestrafung. Wir bieten ihnen neue Möglichkeiten. Sie bekommen ein besseres Zuhause als vorher in der kleinen Hütte.
In a small hut.
Montse Ferrer von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International sieht das ganz anders. Der Umzug in die unfertige Satellitenstadt sei eine Zwangsumsiedlung, bei der die Menschenrechte verletzt würden. Sie fordert ein Einschreiten der UNESCO. Diese solle sich stark machen für die Bevölkerung Kambodschas. Also da werden Menschen ernsthaft bedroht. Und wir sprechen von Kambodscha, einem Land, das eine lange Geschichte von sehr, sehr gewalttätigen Zwangsumsiedlungen hat. Gerade deshalb ist es besonders wichtig, dass sich internationale Organisationen wie die UNESCO in Kambodscha für die Menschen einsetzen. Die UNESCO äußert inzwischen öffentlich Besorgnis und distanziert sich von den Umsiedlungen. Nahe der Tempelanlage befindet sich das Büro der lokalen Nichtregierungsorganisation Ad Hoc. Ihr Leiter Chen Chamoran wirft dem Staat Versagen vor.
Die Menschen dürfen nicht bevormundet werden. Die Regierung könnte doch auch bessere Möglichkeiten schaffen, da, wo die Menschen vorher gelebt haben, da, wo sie lieber wohnen möchten. Und so etwas muss man doch auch besser vorbereiten. Sie können die Menschen nicht einfach fortjagen, gegen ihren Willen.
In ihrem Kiosk fegt Sinat Un den Staub der Straße von den Limo-Dosen. Sie möchte ihren Laden hier weiterführen, unbedingt. Auch wenn ihre Schwester schon umgezogen ist und viele ihrer Nachbarn. Jeden Tag betet sie zu den Göttern von Angkor Wat für eine bessere Zukunft. Ich habe noch Hoffnung für das Land Angkor Wat. Wir wollen glücklich sein und nicht mehr leiden, keine Angst mehr haben. Und dass meine Familie für immer hier bleiben kann. Für Touristen ist Angkor Wat in erster Linie nur ein spektakulärer, ein magischer Ort. Für Einheimische ist die Tempelanlage mit den Touristen ihre Heimat und ihre Lebensgrundlage.
Bleiben in Angkor Christiane Justus über den wachsenden Widerstand gegen die angeordnete Umsiedlung von Angkor in eine Retortenstadt. Am Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.